Wer Jesus bei sich hat, kann sicher stehen und wird im Leidensmeer nicht untergehen. Wenn ihn der Herr beschützt, was kann ihm schaden? Er wandelt überall auf ebenen Pfaden. Wer Jesus bei sich hat, darf nicht verzagen, kann Welt und Teufelslist siegreich verjagen. Wer Jesus bei sich hat, kann nicht verderben. Wer Jesus bei sich hat, wird selig sterben. Auch dieses ist die Botschaft des Hebräerbriefes. Und noch einmal schlagen wir Kapitel 11 auf und beginnen mit Vers 21. Wir haben es hier mit Männern und Frauen zu tun, die vor der Zeit lebten, bevor Jesus in die Welt kam. Aber ihr Auge war auf die Verheißung von Jesus gerichtet. Und darum geht es hier. Auf Jesus zu schauen, das ist Glauben. Jesus selbst macht das deutlich in Johannes 3. Er erzählt oder nimmt Bezug auf die Geschichte, die sich in der Wüste zutrug, als das Volk Israel unterwegs war zwischen Ägypten und Kanaan. Und da hat Israel doch gemurrt und sich schwer versündigt gegen seinen gütigen Gott. Und da hat Gott eine schwere Prüfung und ein Gericht mittels Schlangen in das Volk geschickt. Und dann hat man zu Gott gerufen. Und Gott hat verordnet ein Heilmittel. Ja. Ich bin immer dankbar für das Licht. Wenn ich nachts rausschaue und die Sterne sehe, bin ich dankbar. Es ist furchtbar, wenn alles dunkel ist. Und dann denke ich, wenn es wirklich dunkel ist, für dich, Herr, ist die Finsternis nicht finster. Und gestern Abend dachte ich noch einmal darüber nach, eigentlich, man kann sich ja gewöhnen an die Dunkelheit, nicht? Man kann doch einiges sehen. Und ich dachte, vielleicht liegt es nur daran, dass wir schlechte Augen haben. Ja? Gott hat eben bessere Augen. Ja. Aber es kommt einmal eine Zeit, da wird pure Dunkelheit sein. Da brauchen Sie aber nicht hin. Sie können das Land des Lichtes, so heißt der Himmel. Also, Jesus erzählt diese Geschichte von den feurigen Schlangen. Und man ruft Gott an. Dazu schickt Gott Schwierigkeiten, damit wir ihn wieder suchen. Er hat uns gern bei sich. Und ihm ist alles andere weniger wichtig als unsere Gemeinschaft. Deshalb lässt er alles Böse in unserem Leben zu, wenn es dazu dienen könnte, dass wir zu ihm finden. Das ist nicht böse Absicht bei Gott, das ist nur gute Absicht. Das hat der Prophet Jeremia erkannt. Gott teilt ihm mit, meine Absichten sind gute Absichten. Und so war es auch mit Israel. Und Israel hat zu Gott geschrien. Und Gott befahl Mose, mache dir eine Schlange aus Erz und hänge sie an einem Pfahl auf. Und wenn sie etwas von Metall wissen und von Pfählern, dann dürfte es ihnen klar sein, auch wenn sie eine Schlange so bauen aus Metall, dass sie um den Pfahl gewickelt ist, sie rutscht ganz schön runter. Sie werden wahrscheinlich irgendwo einen kleinen Querbalken anbringen müssen, damit die Schlange dort hängen bleibt. Und da haben wir das Bild des Kreuzes mitten in der Wüste und eine Schlange an diesem Kreuz. Und dann, was jetzt? Wenn jemand jetzt seine Augen zu dieser Schlange, an diesem Pfahl, an diesem Kreuz hinrichtet, dann wird er wieder gesund werden von seinem Schlangenbiss. Jetzt müssen Sie sich einmal vorstellen, die Israeliten wohnen in Zelten. Die Zelte sind nicht einfach hier und dahin verstreut, wie das am Campingplatz vielleicht aussieht, obwohl da auch einiges an Ordnung ist, aber es ist doch etwas, noch ein Wirrwarr. In Israel ist das ganz schön geordnet. Und da sind wahrscheinlich Straßen zwischen den Zelten. Und da liegt jemand krank auf dem Lager in einem Zelt und er hört, jemand kommt und läuft und sagt, Mose hat eine Schlange aufgerichtet. Du brauchst nur dahin zu schauen, da wirst du wieder gesund. Der eine sagt, ach was, geh weg. In seiner Misere stirbt er. Der andere sagt, wo, trag mich raus. Und man nimmt ihn und lässt ihn auf die, bringt ihn auf die Sandstraße da. Da ist sie, siehst du in der Sonne schimmern? Er schaut hin und sofort ist er gesund. Und da sagt Jesus, wenn er vor Nikodemus in dieser Nacht im Gespräch mit ihm sich auf diese Geschichte Bezug nimmt, sagt er, so wie Mose in der Wüste eine Schlange errichtete, erhöhte, so muss des Menschen Sohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Was in der Wüste schauen war, ist hier Glauben. Aber was in der Wüste schauen war, war ja auch Glauben. Wer nicht glaubte, der hat sich nicht die Mühe gemacht, dahin zu schauen. Das Schauen war das Zeichen des Glaubens. So hat sich der Glaube dort ausgedrückt. Und wie drückt sich der Glaube an Jesus aus? Er schaut auf Jesus. In Gedanken fixiert er sein Auge auf das Kreuz und sagt, ja, du starbst für mich. Ich hätte eigentlich sterben sollen, der große Schlangenbiss von Satan ist in mir, die Sünde steckt in mir und ich muss sterben. Aber du hast meine Sünde ans Kreuz getragen. Und so richtet er in Gedanken, in der Vorstellung, er weiß, dass Jesus gestorben ist für ihn, er kann sich das klar machen. Die Geschichte wird zur Kenntnis, die eine Vorstellung im Kopf hervorruft. Und er fängt an, mit diesem Jesus sich zu unterhalten und es spricht zu ihm, nicht in seinem Gedanken, sondern zum wahren Jesus, der da ist, hier, heute Morgen in diesem Raum. Und er sagt, ja, Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz starbst, so wie der Bartimäus zu Jesus rief, so ruft man dann zu Jesus. Ob das nun Glauben heißt oder Schauen oder Rufen oder Annehmen, das sind alles auswechselbare Begriffe für dasselbe. Und diese Menschen im Alten Testament, die haben nach vorn geschaut, in die Zukunft, denn sie hatten eine Verheißung bekommen. Die Verheißung sagte, es kommt ein Schlangenzertreter. Das war die erste Verheißung, die gegeben wurde. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, hatte Gott einmal zu der Eva gesagt. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, nein, zur Schlange, Entschuldigung, aber die Eva stand dabei, es galt hier. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen, derselbe, ihr Same, der Same der Frau, der Same der Maria, wird dir den Kopf zerdrücken und du wirst ihm die Ferse zerdrücken. Dasselbe Wort an beiden Stellen. Jesus hat den Kopf der Schlange gleichsam zerdrückt, das heißt ihn überwunden, er ist noch da, aber die Garantie ist gegeben worden am Kreuz und in der Auferstehung, dass er endgültig besiegt werden wird. Und heute haben wir schon den Sieg. Und deshalb konnte ich aus diesem Lied zitieren, der kann den Feind verjagen. Wenn wir ihm widerstehen, sagt Jakobus, wird er von uns fliehen. So haben wir heute schon diesen Sieg, obwohl er uns immer wieder versucht anzufechten. Kommen wir zu Vers 21. Hier haben wir noch ein Beispiel von einem Mann, der auf Jesus wartete. Das steht hier nicht geschrieben. Das steht im Alten Testament in der Geschichte von Jakob geschrieben. Aber hier wird Bezug genommen auf jene Geschichte in 1. Mose gegen Ende des Buches. Da wird erzählt, dass Jakob gebetet hat. Er ist dabei, seine Jungs, die inzwischen schon erwachsen sind und ihre eigenen Kinder haben, aber für die Eltern sind das ja immer noch Jungs. Ja. Er lässt sie herbeirufen und er segnet sie. Und mitten in diesem Segnen, das heißt in diesem Beten, dass Gott Lebenszeichen in ihr Leben hineintragen wird, das ist, was Segnen heißt, ruft er aus: Herr, Jahwe, ich warte auf dein Heil. Dieses Heil kam in Form eines Menschenkindes. Und da kommt ein Simeon in den Tempel und sieht dieses Kind. Und dann betet auch er zu Gott und sagt: Ich habe dein Heil gesehen. Das Heil, die Rettung, die Gott uns schenken möchte, ist eine Person. Die Gnade Gottes ist erschienen, sagt Paulus zu Titus. Ja, das war Jesus. Jesus ist die Gnade Gottes in Personenform. Jakob wartet auf dieses Heil in Person. Diese Verheißung war immer da im Raum gewesen, sofort nachdem der Mensch in die Sünde gefallen war. Gott bleibt niemandem, keinem Sünder, seine Gnadenverheißung schuldig. Diese Verheißung wurde dann weitergereicht. Von Vater zu Sohn und so weiter. Noah hatte sie. Und die Söhne Noahs hatten sie. Sem trug sie weiter an seine Söhne, bis sie nach Abraham kamen. Diese Verheißung wurde immer wieder weitergereicht. Abraham reicht sie dem Isaak weiter und Isaak dem Jakob. Und Jakob reicht sie seinen Söhnen weiter, bis Jesus dann kommt. Wir lesen: Durch Glauben oder mittels Glauben segnete Jakob im Sterben jeden der Söhne Josefs, beide Söhne, Ephraim und Manasse. Das geschah wohl separat. Die anderen Söhne, seine eigenen Söhne, hat er dann auch noch gesegnet. Aber es kam der Tag, wo er die Söhne von Josefs, Josef war ja in Ägypten jahrelang gewesen, hatte dort eine Frau bekommen und hatte dort Familie bekommen, zwei Söhne von ihr. Und diese hat Jakob endlich zu Gesicht bekommen. Und jetzt, bevor er stirbt, segnet er sie. Das heißt, er verspricht ihnen von Gott her Lebenszeichen. Das war ein Glaubensschritt. Gott hatte versprochen, dass durch die Familie Jakob der Erlöser der Welt in diese Welt kommen sollte. Und deshalb können diese Männer Lebenszeichen ihren Kindern weitergeben. Wir wissen nicht, ob unsere Kinder am Leben bleiben. Wir haben keine solche Verheißung. Wir brauchen sie auch nicht. Inzwischen ist Jesus gekommen. Aber bevor Jesus in die Welt kam, musste dafür gesorgt werden, dass die Linie, die menschliche Linie, die Familie aufrechterhalten blieb, bis der Messias kam. Wäre diese Familie irgendwo ausgerottet, wäre die Verheißung vereitelt gewesen. Wir lassen uns nicht stören dadurch, wir lassen die Kinder auch gewähren. Durch Glauben segnete Jakob im Sterben jeden der Söhne Josefs. Und jetzt kommt eine zweite Begebenheit. In unserem Text leider manchmal zu stark verwoben oder ineinander gezogen. Der zweite Teil von Vers 21 ist ein weiterer Satz. Man könnte einen Punkt setzen nach Josef. Und er beugte sich anbetend oben auf seinem Stabe. Das geschah nicht am selben Tag, als er die Söhne segnete. Eigentlich, soviel ich weiß, geschah dieses zweite schon vorher. Das sind zwei Begebenheiten, auf die der Schreiber Bezug nimmt, um zu zeigen, dass Jakob ein Mann des Glaubens war, dass er mit dem Segen Gottes in zukünftigen Zeiten rechnete, auch wenn es über seine Lebenszeit hinausgehen sollte. Er beugte sich anbetend oben auf seinem Stabe. Nun, das ist ein sehr kurzer Bezug auf jene Geschichte. Es ist auch schwer zu verstehen, wenn man das hier einfach so liest. Vielleicht kann ich das ein wenig schildern. Wir brauchen hier nicht lange stehen zu bleiben. Es ist noch ein Zeichen von dem Glauben dieser Erzväter jetzt hier, des Jakob. Er ist krank, er ist alt, weit über 100 Jahre, vielleicht so 130, zwischen 130 und 40 Jahre alt. Und man rechnet mit seinem Ableben. Und er liegt im Bett. Aber jetzt kommt die Zeit, wo er noch einmal an die Zukunft denkt. Und es sind seine Familienglieder wohl dabei. Und dann richtet er sich auf, sein Stab, sein alter Hirtenstab, er war ja lange Jahre Hirte gewesen, den hat er dabei, ein Zeichen der Treue Gottes in seinem oft einsamen Leben. In einem Leben, das von vielen Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten gekennzeichnet war. Dieser Stab ist da und dann richtet er sich auf dem Bett, im Bett und nimmt diesen Stab noch einmal. Und der Stab ist natürlich auf den Boden gerichtet. Er hält diesen Stab und richtet sich auf und beugt sich über diesen Stab und betet an. Er hat einen Gott, der über den Tod hinweg führt. Er glaubte an die Zukunft mit Gott. Ein kleines Zeichen von Glauben an Gott. Auch wir dürfen im Sterben, wenn wir Jesus vorher begegnet sind, im Glauben, wie ich das eben schilderte, auch wir dürfen getrost sterben und wissen, wir haben einen Stab in Jesus. Dein Stab tröstet mich, auch in der Dunkelheit, in der Schlucht des Unglücks, des Todesschattens ist er dabei. Aber wenn man Jesus nicht hat, dann ist das nicht der Fall. Vers 22. Durch Glauben erwähnte Josef am Ende seines Lebens einiges bezüglich des Auszuges der Söhne Israels und gab bezüglich seiner Gebeine Befehl. Josef wohnt in Ägypten, ist dort der Zweite im Lande neben Pharao. Jetzt ist er alt geworden. Inzwischen ist seine Familie auch nach Ägypten gekommen. Wir kennen wohl die Geschichte. Wir haben eben gelesen von Jakob, dass er die Söhne von Josefs gesegnet hatte. Inzwischen ist Jakob auch gestorben. Und Josef ist alt geworden. Und wie stirbt jetzt Josef? Er lässt seine Brüder holen, die noch am Leben sind, oder die Söhne seiner Brüder, Familienmitglieder. Und er sagt, in diesem Lande bleibt ihr nicht. Ihr geht wieder zurück nach Kanaan. Das ist das Land, das Gott uns verheißen hat. Dort geschieht die Heilsgeschichte, nicht hier in Ägypten. Ihr werdet ausziehen, ihr werdet nach Kanaan kommen. Aber ich werde hier sterben, aber nehmt meine Gebeine in jenes Land. Das hat man getan. Bald nach seinem Tode hat man seine Leiche einbalsamiert und nach Kanaan gebracht. Machte die Reise dorthin, kam dann wieder zurück. Von zweierlei spricht Josef. Von seinen Gebeinen und von der Zukunft. Josef wollte gleichsam mit Israel ziehen. Josef wollte dabei sein. Er wollte im Lande Kanaan, im Lande der Verheißung, begraben werden. Er setzt dieses Zeichen, er wollte, dass ein Zeichen gesetzt werde, dass das Land ist, das Israel versprochen war. Und dorthin sollten die Kinder Israel eines Tages hinziehen. Und sie sind dorthin gezogen. Als es unmöglich war, aus Ägypten zu kommen, als von jeder Seite der Weg verbarrikadiert war, dann hat Gott den Weg geöffnet. Schließlich kamen sie aus dem Griff Pharaos, aber er ist ihnen nachgeeilt. Dann hatte sie eingeholt und in jener Nacht ist es finster vor ihnen das Schilfmeer, hinter ihnen die Ägypter und von jeder Seite Dunkelheit. Aber nicht ganz. Gott war da und eine Wolkensäule, die des Nachts wie Feuer schien, sodass es im Raum Israels nicht dunkel war. Neben Israel ja, aber nicht in Israel. Und im Lager der Ägypter war es auch dunkel. Aber Israel war umgeben. Und die einzige Hoffnung bestand in dieser in der Luft hängenden Säule, wo, es hieß, Gott selbst wohnte. Er führte sie. Am nächsten Tag, wo sollen sie jetzt hin? Jetzt ist nur noch die Wolke da. Sieht aus vielleicht wie jede andere Wolke. Aber man hat die Information, dass der unsichtbare Gott dort führt. Und wie wird er jetzt führen? Man bangt, aber Gott hat einen Weg. Er macht eine Bahn durch das Wasser. Trockenen Fußes gehen sie hindurch. Die Ägypter versuchen es auch und kommen um. Gott kann Bahn brechen, wo wir keine Bahn sehen. Das soll auch ein Trost sein für uns. Und je größer die Schwierigkeiten, fassen wir Hoffnung, je größer die Möglichkeit für Gott, sich zu verherrlichen, wenn er dann Bahn bricht. Nicht wahr? Wenn die Schwierigkeiten nicht so groß sind, dann können wir immer noch sagen, ja, das hat wahrscheinlich ein Mensch getan, ja. Oder wir selbst, ja. Wir sind so schnell dabei, uns selbst dafür, das uns selbst zuzuschreiben. Durch Glauben erwähnte Josef am Ende seines Lebens einiges bezüglich des Auszuges der Söhne Israels. Und sie zogen aus. Er glaubte daran. Er wusste um diese Verheißung. So ist er gestorben. Und wir, sagt gleichsam der Hebräerschreiber, dürfen auch damit rechnen, dass der Herr uns herausnehmen wird aus diesem Ägypten, dieser Welt. Diese Welt kann mit Ägypten verglichen werden. Und er wird uns einziehen lassen in ein Land, in dem er wohnt, in einem Land des Lichtes. Vers 23. Durch Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate von seinen Eltern versteckt, weil sie sahen, dass er ein schönes, ein edles Kind war, und sie fürchteten nicht die Verordnung des Königs. Auch die Geschichte kennen wir, nicht wahr? Eine sehr interessante Geschichte, die die Kinder nie oft genug hören können. Eine sehr interessante Geschichte. Übrigens, man hat gesagt, diese Tochter Pharaos war nicht ein junges Mädchen. Wir stellen uns das oft so vor. Sie hieß Tochter Pharaos, aber sie war möglicherweise die Mutter des Pharao. Sie war die Tochter eines früheren Pharaos wahrscheinlich. Sie war also eine ältere Dame, die viel zu sagen hatte in Ägypten. Und sie konnte sich das leisten, ein Kind zu sich zu nehmen. Und er ist in ihrem Hause dann groß geworden. Man hat dieses Kind gefunden, in Anführungsstrichen, nicht wahr? Es sorgte die Miriam dafür, dass es gefunden werden konnte. Sie passte auf, dass es im Schilf da hängen blieb. 3 Monate lang hat man versucht, es zu verstecken. Es war schwer. Aber dann musste man etwas machen. Das hat man im Glauben getan. Man sollte es hinauswerfen. Die Mädchen, die konnten leben bleiben. Deshalb war die Miriam da. Die war älter als Mose. Und jetzt war Mose da und der sollte getötet werden, beziehungsweise in den Nil geworfen werden. Aber die Eltern sagten sich, nein, wir werfen dieses Kind nicht ins Wasser. Warum nicht? Der Schreiber sagt, weil sie glaubten. Haben andere Eltern nicht geglaubt? Das weiß ich nicht. Um die Eltern geht es jetzt nicht. Es geht um diesen Mose und Gott hatte seine Hand auf diesen Mose gelegt. In unseren Übersetzungen steht, dass er das Kind schön war. Und viele Kinder sind schön. Alle Kinder sind schön. Es sei denn, es ganz offensichtlich ist, dass es missbildet ist. Und das ist dann umso schmerzlicher, weil das Kind für die Eltern immer noch ein liebenswürdiges Kind ist. Aber sonst sind alle Kinder schön. Wieso ist das ein Anreiz für den Glauben? Das ist schwer für uns zu sagen. Das ist doch nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass die Eltern irgendeinen Anlass hatten zu glauben. Aber wir können uns dennoch vorstellen, was hier vorgegangen ist. Das Wort, das hier im Grundtext gebraucht wird, kommt wohl nicht oft vor, vielleicht nur zweimal in der Bibel, im Neuen Testament, wo Griechisch geschrieben wird. Und es ist ein sehr interessantes Wort. Es kommt von dem Wort für Stadt. Und Sie fragen sich, was hat das mit dieser Geschichte zu tun, nicht wahr? Wie ist ein Kind wie eine Stadt? Nun, das hat mit der Geschichte von Wörtern zu tun, ja. Wörter machen manchmal eine ziemliche Reise, bis sie dorthin kommen, wo wir sie so gebrauchen, wie es heute der Fall ist. Aber irgendwie ist daraus das Wort schön geworden. Vielleicht, weil man eine Stadt für schön oder ordnungsvoll hielt, ich weiß nicht. Aber eine Stadt ist doch etwas, von der man etwas hält. Die meisten Leute wohnen ja in Städten und das ist eine Heimat und dafür hat man dann ein Empfinden für die Heimat. Auf jeden Fall entwickelt sich das Wort so, dass daraus etwas Ehrwürdiges in der Vorstellung vorhanden ist. Elegant, schön, höflich und so weiter. Das sind Ausdrücke, die hiermit verbunden werden. Man kann auch das deutsche Wort hold gebrauchen, das uns aber nicht mehr so zugänglich ist. Das wäre aber ein gutes Wort. Oder auch vornehm oder auch gut im größeren Sinne. Das hebräische Wort im Alten Testament in der Geschichte von Mose heißt gut, wahrscheinlich tov dort. Die Eltern sehen etwas Besonderes offenbar an diesem Kind. Bei der Miriam war das nicht so gewesen. Beim Aaron auch nicht. Der blieb auch am Leben irgendwie. Mose, beide sind wohl älter als Mose. Aaron ist am Leben geblieben. Wie, weiß, wissen wir nicht. Mose musste so ausgesetzt werden. Sie sehen etwas Besonderes an ihm. Und irgendwie haben sie nicht die Freiheit, dieses Kind auszusetzen. Und sie glauben, dass Gott etwas Besonderes mit diesem Kind vorhat. Es scheint ein außergewöhnliches Kind zu sein. Die Art des Kindes ist etwas Besonderes. Es ist nicht nur schön. Es ist etwas Edles. Etwas Vornehmes an diesem Kind. Und es scheint, als ob Gott hier im Mutterleib ganz besonders gehandelt hätte. Und in diesem Zeichen, im Glauben, dass Gott etwas vorhat mit diesem Kind, heben sie es auf, aber sorgen dann dafür, dass es nicht umkommt, wenn es aufs Wasser gesetzt wird. Und Gott steht zu ihrem Glauben. Und das Kind, wie wir wissen, wird bewahrt. Durch Glauben war es, dass Mose, nachdem er groß wurde, eine eigene Entscheidung traf. Als er klein war, trafen seine Eltern die Entscheidung. Jetzt, wo er groß ist, muss er selbst entscheiden. Welchen Weg will ich gehen? Will ich mich halten zum Weg, den die Eltern bei mir einschlugen? Oder will ich meinen eigenen Weg gehen? Als er groß geworden war, weigerte er sich, weiterhin Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Warum? Da er es vorgezogen hatte, viel mehr Übles zu erleiden, zusammen mit dem Volke Gottes, denn den zeitlichen Genuss der Sünde, für größeren Reichtum, denn die Schätze in Ägypten, hatte er nämlich erachtet die Schmach Christi, denn er sah weg und hin auf die Vergeltung. Drei Verse. Und wieder, wenn wir den Weg Moses verstehen wollen, ist es gut, wenn wir ihn chronologisch wiederherstellen können, damit wir wissen, was geht in diesem Mann vor. Wie geschah das, was hier berichtet wird? Und ich kann Ihnen sagen, die Geschichte wird rückwärts berichtet. So scheint mir. Wenn wir also die chronologische Reihenfolge haben wollen, müssen wir von hinten anfangen. Wo begann die Geschichte, als Mose erwachsen war, diese Glaubensgeschichte? Es heißt am Ende von Vers 26, er sah weg und hin auf die Vergeltung, eine ähnliche Ausdrucksweise, wie wir sie in Hebräer 12 haben, Vers 2, hinwegsehen auf Jesus. Man schaut weg von etwas, denn etwas anderes ist einem lieber geworden und man schaut jetzt dorthin. Mose ist im Hause des Pharao aufgewachsen oder im Hause der Tochter des Pharaos, am Hofe Ägyptens. Und er genießt die Ausbildungsmöglichkeiten, den Reichtum, die Gesellschaft des Hofes. Große Vorrechten. Gott lässt den Feind Israels, den Retter Israels ausbilden. Ich finde das herrlich, nicht wahr? Das ist der Humor Gottes. Gleichsam in der Höhle des Feindes wird der Retter des Volkes Israels herangebildet. Aber jetzt ist es soweit. Und wie das gekommen ist, weiß ich nicht. Woher er diese Informationen hat. Es kann sein, dass heimlich Verbindungen da bestanden zur Familie. Dass ab und zu die Miriam vielleicht zur Hauptstadt gekommen ist, einen Zettel gebracht hat oder ein Paket und etwas ist da eingewickelt und Mose liest es. Irgendwie weiß er um die Bedeutung seines Volkes. Und er weiß um die Verheißung, die Gott in dieses Volk hineingelegt hat. Die Verheißung, die dieses Volk gleichsam trägt. Er weiß um die Zukunft. Er weiß, dass es einen Messias, das heißt einen von Gott erwählten Retter der Welt geben soll. Und auf diese Verheißung fixiert er sein Auge. Dahin. Und er weiß, dass Gott zu seinem Volk steht und er weiß, dass Gott gnädig sein wird. Das Wort Vergeltung spricht davon. Das heißt, wenn jemand im Glauben auf diesen Gott eingeht, wird Gott das vergelten. Und diese Vergeltung ist die Verheißung. Die Verheißung wird sich für diesen eingelöst werden. Nicht für die, die nicht mit ihm rechnen. Der verheißene Retter ist nur für die, die mit diesem Retter rechnen. Und er will jetzt mit diesem verheißenen Retter rechnen. Er hält sein Auge gerichtet auf diese Verheißung und muss mit der Zeit eine Entscheidung treffen. Entweder Ägypten oder Messias. Er merkt das. Er muss eine Entscheidung treffen. Wenn er Ägypten wählt, ist das Sünde im letzten Sinne. Jeder von uns ist ein Sünder. Aber es gibt Sünden, die stehen im Zeichen des Wesens dieses Wortes. Was ist Sünde? Sie haben in Ihrer Übersetzung wahrscheinlich dasselbe Wort, Sünde, am Ende von Vers 25, stimmt das? Was ist Sünde? Was war die Sünde Adams und Evas? Sie verließen Gott. Sie wählten am Baum die Schöpfung anstelle des Schöpfers. Sie haben sich gegen den Schöpfer aufgelehnt, als sie das Geschaffene vorzogen. Sie ziehen die Frucht dem Schöpfer der Frucht vor. Die Frucht ist ihnen lieber als die Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Und dieses vollzieht sich in umgekehrter Form im Leben von Mose. Die Frucht ist da, der Genuss des Hofes und dieses Lebens am königlichen Hof. Aber da ist der Gott Israels, der ruft und er sagt sich, nein. Ich verlasse dieses falsche Paradies. Ich sündige nicht. Und ich verlasse mich auf den, der noch einmal kommen wird. So sieht er weg von diesem Genuss, von allen diesen Privilegien und richtet sein Auge auf den Verheißenen. Und was dann? Jetzt müssen wir den nächsten Schritt rückwärts tun. Vers 26, Anfang. Für größeren Reichtum, denn die Schätze in Ägypten hat er nämlich erachtet, die Schmach Christi. Er sieht auf den Christus, den Messias, Christus heißt Messias oder Retter der Welt. Der Christus wörtlich ist der Gesalbte. Das heißt, der von Gott Erwählte, Vorzügliche. Gesalbte heißt der Vorzügliche. Der soll kommen. Er richtet sein Auge auf diesen Verheißenen. Die Verheißung ist zu dieser Zeit noch nicht so klar, wie sie später war, aber sie ist da. Man rechnet mit ihr. Von Adam und Eva an, über Abraham, Isaak und Jakob, ist sie aufrechterhalten. Man weiß um sie, man trägt sie weiter. Und Mose ergreift diese Verheißung und rechnet mit jenem Messias, der kommen soll. Aber wenn man das tut, kostet es hier etwas. Wie das immer etwas kostet. Die Schmach Christi, Christus selbst, wurde abgelehnt von Menschen und verhöhnt und schließlich gekreuzigt. Das ist der Weg Gottes unter Menschen. Gott erfährt Verhöhnung unter Menschen. Einige haben nichts übrig für ihn. Sie kümmern sich gar nicht für Gott. Sie verhöhnen ihn nicht, aber sie lieben ihn auch nicht. Ihr Leben geht vollkommen an Gott vorbei. Aber gerade das ist für Gott sehr schmerzlich. Er wird eben ignoriert. Und dieses muss sich dann konkret so gestalten, wenn Gott in Menschengestalt hier in dieser Welt ist. Und wer den Weg mit Gott gehen will, der erlebt das immer wieder. Diese Verkennung, wenn man sich mit Gott identifiziert. Denn die meisten Menschen interessieren sich nicht für Gott und sind im Busen in ihrer Brust sind sie eigentlich Gegner Gottes von Natur. Sie können nichts dafür. Sie können aber etwas dafür, wenn sie gerufen werden. Und wenn Gott seine Gnadenerweisungen zeigt, dann haben sie eine Gelegenheit, von ihrer Rebellion wegzugehen und die Gnade Gottes anzunehmen. Und wer das tut, der muss dann mit Jesus zusammen Schmach erleiden. Und das erfährt Mose hier schon bevor Jesus überhaupt in die Welt kommt. Weil er sich mit jenem von Gott verheißen identifiziert, muss er jetzt schon Schwierigkeiten erleiden, so wie sein Volk Schwierigkeiten erleidet. Er identifiziert sich also mit seinem Volk. Vers 25, wir gehen zurück. Da er es vorgezogen hatte, viel mehr Übles zu erleben, zusammen mit dem Volke Gottes, als den zeitlichen Genuss der Sünde. Weil er sein Auge auf den Messias gerichtet hat, identifiziert er sich jetzt mit diesem Volk und mit diesem Volk muss er Ungemach leiden. Vers 24. Durch Glauben war es, dass Mose, nachdem er groß geworden war, sich weigerte, Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden, da er es vorgezogen hatte, viel mehr Übles zu erleben. Jetzt wird erklärt, dass dieser Schritt im Glauben getan wurde, im Vertrauen. Das ist Glauben. So sieht er aus im Leben eines Mose. Wie wird Glaube in Ihrem Leben aussehen? Was bedeutet es für uns, Jesus nachzufolgen, auf Jesus unser Auge zu richten, den niemand sieht? Wir sprechen von jemandem, den niemand sieht. Und weil er nicht zu sehen ist, nimmt man ihn nicht ernst. Wir aber wissen um die Gewissheit dessen, den man nicht sehen kann. Und es kostet etwas, bei ihm zu bleiben. Vers 27. Durch Glauben verließ er Ägypten. Er hatte den Zorn des Königs nicht gefürchtet, denn als sähe er den Unsichtbaren, hielt er stand. Wieder dieser Ausdruck, unsichtbar. Gott war für ihn unsichtbar. Christus war noch nicht da, er war unsichtbar. Er war im Himmel, noch nicht in die Welt gekommen. Er war unsichtbar. Mose hält sein Auge auf Christus gerichtet. Nun heißt es hier, er verlässt Ägypten. Und Sie sagen, und ich sage auch, und viele anderen haben es gesagt, aber er fürchtet doch Pharao, und gerade deshalb ist er auch weggelaufen. Moment einmal. In der Mitte des Verses heißt es, er hatte den Zorn des Königs nicht gefürchtet. Wann? Nun einmal, als er diese Entscheidung traf. Als er vom Hof des Königs zog, wo ging er hin? Das wird uns berichtet in 2. Mose 2. Er geht zu seinem Volk. Er geht dort, wo sie wie Sklaven schuften müssen. Er schaut sich ihr Los an. Und er steht zu seinem Volk. Er setzt sich ein. Dieser Einsatz war fleischlich oder, wie soll ich jetzt sagen, in einem jugendlichen Eifer geschehen. Er war falsch vielleicht, aber er geschah im Glauben. So oft tun wir das Richtige, aber auf falsche Weise. Aber Gott anerkennt wenigstens unsere Motive. Und wenn Sie ein junger Christ sind, dann greifen Sie zu und dienen Sie dem Herrn. Sie werden manches vielleicht dann auf dem Wege kaputt machen. Seien Sie ein bisschen vorsichtig, ja. Halten Sie Ihre Hände nicht. Wie sagt man das mit den Händen immer so? Rumfuchteln, ja. Ja. So wie Petrus, ja, er nimmt das Schwert, ja. Und anstatt dass er so, wenn man Köpfe abhauen will, muss man so machen, ja. Und er hat so gemacht und bekam nur ein Ohr weg. Ja. Wir verstehen das nicht, für den Herrn zu kämpfen. Wir sind wie Elefanten im Porzellanladen, ja. Und jetzt die anderen. Ich habe jetzt ein Wort gerichtet an die jungen Christen. Wir älteren Christen, seien wir barmherzig mit jungen Christen. Die werden schreien wie die Kinder. Aber mit der Zeit lernen sie zu sprechen und sich zu benehmen. Wollen wir nicht zu viel von ihnen erwarten. Mose macht auch einiges kaputt. Tötet einen Menschen. Tötet einen Ägypter. Das spricht sich rum. Der Israelit, der dabei stand, der hat das weitererzählt. Es war ihm natürlich wichtig, dass hier jemand ist, ein Ägypter sogar, der tötet einen anderen Ägypter. Er wusste gar nicht, dass es ein Israelit war. Ja. Und dann spricht sich das um. Und am nächsten Tag wird er dann herausgefordert. Warum tut er dieses? Warum hatte Mose sich eingesetzt für sein Volk? Weil er nicht den Zorn Pharaos fürchtete. Er hat es gewagt, sich mit dem Sklavenvolk Pharaos zu identifizieren. Das kam, bevor er Ägypten verließ. Als er natürlich diesen Mann getötet hatte und als das dann an den Hof kam, wurde Pharao zornig und Mose verließ das Land. Aber sein ganzes Benehmen war dennoch ein Benehmen des Glaubens. Der Grundzug seines Lebens war Glauben. Und er verließ Ägypten und ging nach Midian. Und dort hat der Herr ihn dann bewahrt. Jetzt heißt es weiter,
Er kommt ja zurück und Gott gebraucht ihn, um Israel aus Ägypten zu führen. Durch Glauben hat er das Passa gehalten. Warum heißt es er, warum nicht die Kinder Israel oder das Volk Israel? Nun, weil Mose eben der Führer war und von ihm war eben die Rede und er ist der Verantwortliche hier. Er hat die Verordnung von Gott im Glauben angenommen. Es war ein Glaubensschritt. Man muss sich das einmal vorstellen, ich habe nicht die Zeit, das alles zu schildern. Jetzt soll man ein Lamm holen. Und das Blut dieses Lammes soll nun irgendwie die Kinder Israel bewahren vor dem Tode. Erstens, wie weiß man, dass ein Tod kommen wird? Nun, das war schon zur Genüge dokumentiert worden durch die anderen Plagen und Gerichte. Aber jetzt wäre eigentlich Israel auch dran gewesen. Gott zeigt seinem Volk, dass es nicht besser ist als die Ägypter. Und normalerweise wäre bei der 10. Plage Israel auch umgekommen, beziehungsweise der Erstgeborene in den Familien Israel. Dass Israel bedroht war, ist für dieses Volk ein Zeichen, dass es nichts besser ist als andere Ägypter. Und wenn es jetzt bewahrt wird, ist das reine Gnade Gottes. Das müssen auch wir erkennen. Wenn wir Christen geworden sind und wir durften herausziehen aus unserem Ägyptenleben, dann sollen wir wissen, ist das nicht uns zuzuschreiben, sondern ist das pure Gnade. Es wird immer so bleiben. Und jetzt holt man dieses Lamm. Und 4 Tage lang muss es untersucht werden. Am 10. des ersten Monats wird es ausgesucht. Es muss ein fehlerloses Lamm sein. Ich kann mir vorstellen, dass der älteste Junge in der Familie mit dem Vater mitgeht zur Hürde. Und er ist sehr interessiert. Es geht um sein Leben, ja. Und es wird ausgesucht. Ja, da ist es. Ein Lamm, das hat keine Fehler. Und jetzt wird es mehrere Tage immer wieder beobachtet. Es wird aufgehoben. Am 14. soll es dann geschlachtet werden. Aber inzwischen geht man jeden Tag, Papa, ist es auch wirklich fehlerlos? Wir gehen noch einmal hin. Ja, Sohn, wir gehen hin. Sie stellen fest, es ist fehlerlos, es ist männlich, ja. 1 Jahr alt, ja. Sie kommen zurück. Am nächsten Tag wieder. Und am 14. wird es dann geschlachtet. Und dann wird das Blut aufgehoben in eine Schüssel. Und das Blut wird mit einem kleinen Besen aus Ösop an die Tür gesprengt. Der Vater nimmt diesen kleinen Besen, taucht ihn in das Blut und dann schlägt er oben an den Türpfosten. Nein, an die Seiten. Einmal ein Schlag. Und dann schlägt er oben und das Blut fällt in die Vertiefung in der Schwelle. Und somit hat eigentlich der Vater, ohne dass er es weiß, das Zeichen des Erlösers gegeben. Auch am Kreuz ist Blut an diesen Stellen. An jeder Seite und oben bis unten fließt Blut in Kreuzesform. Dieses Lamm, sagt die Heilige Schrift uns, ist ein Bild von Jesus Christus. Paulus sagt, auch für uns ist ein Passalamm geschlachtet worden, Christus. Dieses Lamm war ein Zeichen von der Erlösung. Und als der Engel, der Würgengel, vorbeikam und das Blut sah, ging er nicht in das Haus, um zu töten, sondern ging vorüber, ging weiter. Wo immer Blut war, blieb man am Leben. Wo nicht Blut war, musste das Gericht kommen. Im Glauben hielt Mose das Passa. Im Glauben hielten die Kinder Israel mit ihm das Passa. Im Glauben sind sie dann ausgezogen. Es heißt hier, durch Glauben hat er das Passa gehalten und die Besprengung mit Blut. Darauf kam es an. Damit der die Erstgeburt umbrachte, sie nicht antaste. Vers 29. Durch Glauben zogen sie durch das Rote Meer, wie auf dem Trockenen, welches die Ägypter verschlang, als sie dasselbe unternahmen. durch Glauben. Sie vertrauten, dass das Wasser nicht wieder zurückkommen würde, bis sie vorüber waren. Und wir wollen Glauben halten, auch wenn an jeder Seite Meeresfluten sind, die drohen, uns zu überschwemmen. Wir wollen hoffen auf den Unsichtbaren, der kommt. Und er wird kommen, sagt der Hebräerschreiber an einer Stelle. Es wird kommen, der Kommende, der verheißen ist. Und es wird der Tag kommen, wo jeder von uns vor ihm steht. Jeder von uns, der hier heute Morgen ist. Und es wird kontrolliert werden. Wie haben wir uns verhalten zu Jesus Christus während dieses Lebens? Heute ist die Gelegenheit, zum Kreuz hinzuschauen, wo die Schlange gerichtet wurde. Heute ist die Gelegenheit, zum Kreuz zu schauen, wo das Blut des Lammes Gottes floss, für uns, für mich. Und wenn wir das im Glauben tun und diesen Messias Gottes, der verheißen war, im Glauben annehmen als unseren Bürgen, dann haben wir hier schon das Zeugnis, wie auch diese Glaubenden, es heißt, immer wieder das Zeugnis hatten, und die Verheißung wird sich für uns einlösen. Der Hebräerschreiber will mit diesen Zeugnissen, mit diesen Beispielen des Glaubens uns Mut machen, nicht nur den Schreibern, an die er schrieb, in den Lesern, an die er schrieb. Er will uns allen Mut machen, mit Jesus zu rechnen, wie diese, mit einem kommenden, auch noch nicht gesehenen, rechneten. Für uns kommt er auch noch. Und so sind wir eigentlich ähnlich Pilger unterwegs wie diese Leute.